An dem diesjährigen Erntesonntag möchte ich mit euch eine ganz herrliche Verheißung Gottes überdenken, die wir in dem ersten Buch der Heiligen Schrift finden. Diese Verheißung Gottes, sie spricht von Saat und auch der Ernte. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf 1. Mose, Kapitel 8. Und der 22. Vers dient uns als Grundlage für unsere Betrachtung heute Morgen. 1. Mose 8, Vers 22. Und lasst mich, bevor wir gemeinsam diesen Vers noch lesen, etwas vorher sagen. Dieser Vers, die meisten von uns wissen das, hat als Hintergrund das Gericht Gottes in der Sintflut. Ja? Und dann natürlich auch die Rettung des Noah und seiner Familie. Und dann steht es folgend geschrieben in diesem 22. Vers, das ist der letzte Vers des 8. Kapitels. Es steht folgendermaßen, hören wir auf das Wort Gottes. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. So, das ist es also, was Gott selbst nicht nur dem Noah verheißt, sondern der Menschheit allgemein auch uns sagt und verheißt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Es ist nicht schwer zu verstehen, was Gott hier sagt. Die Frage, die uns allen wahrscheinlich auf der Zunge liegt, ist diese angesichts der Verheißung, die wir eben gelesen haben. Wie lange bleibt die Erde stehen? Nun, wenn man manchen modernen Politikern heute zuhört, könnte man meinen, oder das ist das, was sie behaupten, sie sagen, dass in 12 Jahren, wenn wir als Menschen nicht aufhören, die Welt so zu belasten, mit uns selbst, mit unserem Leben, dass es sind nur noch 12 Jahre geblieben, bis dann die Welt aufgrund der Klimaveränderung, für die wir als Menschen verantwortlich sind natürlich, aufhört zu sein. So 12 Jahre. So wie die Politiker auf diese Zahl 12 kommen, das ist schon sehr interessant, ihr Lieben. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, 2012, ja, da wurde genauso ein Unfug schon einmal erzählt oder den Menschen aufgezwungen, sage ich mal. Ja, damals ging es um den Maya-Kalender, vielleicht erinnert ihr euch noch. Das war in den Nachrichten gewesen, es wurden Bücher geschrieben und wer weiß nicht noch alles. Und angeblich sollte ja nach diesem Maya-Kalender die Welt am 21., ist 2-1, wenn man es umdreht, ist 12. Dezember, 12. Monat, 2012, noch eine 12, zu Ende gehen. Und das war ein ganz großes Thema in diesem Jahr, 2012. Wer spricht heute noch davon? Heute, 7 Jahre später, spricht keiner mehr von dem Maya-Kalender. Und nun sind es 12 Jahre, die angeblich geblieben sind. Ich finde das sehr interessant, ja, dass diese Zahl immer wieder auftaucht, hier und da. Aber es ist derselbe Quatsch. Es ist derselbe Quatsch, der nun von anderen Menschen noch einmal durchgekaut wird. Ja? Und das Problem ist aber, dass sehr viele Menschen, besonders junge Menschen, auf diesen Unsinn mit der Klimaänderung, ja, hereinfallen. Sie fallen darauf herein und kommen in eine Hysterie, ja, in eine Panik hinein. Ich habe einen Artikel gelesen, gerade letzte Woche. Die Psychiater lernen nun, wie man solche Menschen, die diese Klimaangst, unter Klimaangst leiden, wie man sie behandeln muss. So, und wir wissen auch, dass gerade in der letzten Woche in vielen Großstädten dieser Welt, westlichen Welt, wohlbemerkt, demonstriert wurde. Ja, in Paris, Amsterdam, Berlin, New York, in Sydney wurde demonstriert, in Vancouver wurde demonstriert und dabei wurden auch wurde der Straßenverkehr lahmgelegt auf den Hauptverbindungsstraßen. In Kelowna wurde übrigens auch demonstriert. Ich glaube, 5 Leute kamen und sie haben sich nicht getraut, die Brücke zu sperren. Wer weiß, was mit ihnen dann passiert wäre. Sie sind deshalb am Gehweg entlang gegangen, neben der Brücke und haben demonstriert. In Winnipeg wurde allerdings nicht demonstriert, es war zu kalt. Ja, und sonst hätten auch die Winnipeger wahrscheinlich mit der Schneeschaufel die Menge da vertrieben. Ich könnte manches noch dazu sagen, ich will das aber nicht. Aber eins ist klar und wir sehen das ganz deutlich an unserer Gesellschaft. Ihr Lieben, wenn der Mensch in seiner Rebellion sich von Gott abwendet, er wird nicht klüger, er wird immer irrsinniger, er wird immer verrückter. Und ich habe noch einen Artikel gelesen in der letzten Woche von einem Chefredakteur der deutschen Zeitschrift Die Welt. Ulf Porchardt heißt er. Und er hat das so schön zusammengefasst, was wir letzte Woche von den Klimaaktivisten dann erlebt haben. In seinem Artikel vom 9. Oktober schreibt er Folgendes als Überschrift. Er schreibt, die Radikalisierung des Irrsinns hat begonnen. Ich weiß nicht, ob es begonnen hat, diesen Irrsinn haben wir schon seit lange, aber ich denke, ich könnte das eigentlich nicht besser zusammenfassen. Ja, das, was wir erleben oder erlebt haben, gerade auch in der letzten Woche von den selbstproklamierten Klimaaktivisten, ist nicht nur ein Quatsch, hirnloser Quatsch, ja, sondern tatsächlich der absolute Irrsinn, der nun auch noch radikalisiert wird in der Weise, dass diese Menschen bereit sind, die Gesetze des Landes zu brechen, ohne Rücksicht auf andere Menschen. Und ihr Lieben, hier in dem Wort Gottes, in dem ersten Buch der Heiligen Schrift, haben wir eigentlich schon die Antwort auf diesen Quatsch. Hirnlosen Quatsch und auf diese hirnlose Hysterie. Gott selbst sagt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. So, wie lange wird die Erde noch stehen bleiben? Das ist die Antwort, die wir haben und darauf gibt die Bibel uns auch eine Antwort. Es sind mindestens noch 7 Jahre, von denen wir wissen, es werden sehr schwierige Jahre sein, besonders für Israel, für die Juden, natürlich auch für die ganze Welt, das wird die ganze Welt mit einschließen. Und dann können wir noch 1000 Jahre dazu addieren und das ist die Antwort der Heiligen Schrift auf die Frage, wie lange wohl diese alte Erde noch bestehen bleibt. Und heute Morgen wollen wir diese wunderbare Verheißung Gottes bezüglich der Saat und der Ernte im Zusammenhang, in dem sie dann steht, auch steht, gemeinsam überdenken. So, was ist dieser Zusammenhang? Erstens sehen wir, dass diese Verheißung Gottes gegeben wurde mit dem Hintergrund der Sünde des Menschen. Wir fragen uns vielleicht, na ja, wo steht das in unserem Text? Wir gehen einen Vers zurück. Ja, Vers 21. Hier wird uns Folgendes gesagt. Gott spricht, ich will fortan die Erde nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, wiewohl das Dichten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Sehr, sehr wichtig, diesen Hintergrund der Verheißung Gottes sich noch einmal zu vergegenwärtigen. Warum? Schaut einmal. Gibt Gott diese Verheißung nach dem Gericht der Sintflut, weil der Mensch, das heißt Noah, und seine Nachkommen gut geworden sind, ja, und dann auch gut bleiben. Unser Text sagt uns, wiewohl das Dichten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend an. Und das schließt Noah und seine Nachkommen ein. Und wir brauchen noch ein bisschen weiter zu lesen und dann sehen wir, was mit Noah tatsächlich auch passiert ist, als er in Sünde gefallen ist. Wir würden im Deutschen sagen, als er ein bisschen zu tief in die Flasche geguckt hat. So, entgegen der modernen Philosophie, die behauptet, dass der Mensch gut ist und dass die Gesellschaft, in der er aufwächst, oder ja, die Umgebung, in der er aufwächst, schlecht ist und ihn schlecht macht, sagt das Wort etwas ganz anderes. Das Wort Gottes sagt uns, Gott selbst sagt uns, und Gott kennt den Menschen sehr, sehr gut. Er hat ihn gemacht. Er sagt von dem Menschen, der Mensch ist korrupt, er ist böse von seiner Jugend an. Aber Gott selbst sagt auch, dass auch wenn der Mensch böse ist, ein Sünder ist, er als Gott nichtsdestotrotz den Menschen versorgen wird durch Saat und Ernte. Das ist die Verheißung, die wir eben gemeinsam gelesen haben. So, wir sprechen an dieser Stelle im Zusammenhang dieser Verheißung von der allgemeinen Gnade Gottes dem Menschen gegenüber, allen Menschen gegenüber. Die Verheißung gilt also nicht nur solchen, die Gott glauben, die ihm vertrauen, sondern auch solchen, die es nicht tun. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte. So, die Demonstranten in der letzten Woche, es waren sehr viele, die können sich das ganze Demonstrieren sparen oder sie könnten sich das Demonstrieren sparen und ihre Zeit sinnvoller einsetzen und auch ihre Energie sinnvoller einsetzen, wenn sie anfangen würden, die Bibel zu lesen und sie ernst zu nehmen. Und dann mal anfangen, anstatt für etwas zu demonstrieren, ihr Leben aufräumen von all dem Müll, den sie mit sich herumtragen in ihrem Herzen. Aber wir sehen, wie gewaltig und herrlich die Gnade Gottes tatsächlich ist, ja. Der Mensch ist böse. Die Sünde ist es, die sein Leben kennzeichnet. Aber Gott verspricht in seinem Wort, diesem Menschen in seiner Sünde trotzdem, dass er ihn versorgen wird. Das ist erstaunlich. Und deshalb ist jede Ernte, ihr Lieben, seit dem Zeitpunkt, an dem Gott seine Verheißung dem Noah gegeben hat. Jede Ernte ist ein jährlicher Beweis der allgemeinen Gnade Gottes dem sündigen Menschen gegenüber. Da ist kein Grund zum Protestieren. Da ist Grund zum Danken da. Menschen schreien heute, ja, wo ist denn Gott? Und sie sehen nicht, dass das Frühstück, was sie eben hatten, genossen haben, ja, dass der Kaffee, den sie eben getrunken haben und dass der schön schmackhafte Steak, der auf sie wartet, möglicherweise am Nachmittag oder zum Mittagessen, ein Beweis dafür ist, dass Gott existiert und in seiner Gnade diese Dinge, ja, dem Menschen dann auch gibt, dem Menschen versorgt, seit Noah. Und diese Realität, ihr Lieben, muss ja besonders einem Kind Gottes, einem Christen, bewusst sein. Deshalb, weil wir doch ganz genau wissen, dass Gott uns nicht nur leiblich versorgt, sondern auch geistlich versorgt. In dem Heiland Jesus Christus, der das Brot des Lebens ist, und das ist nichts als Gnade. So, Noah, er hat es verstanden, ja, dass seine Rettung ein Gnadenakt Gottes gewesen ist und dass er eigentlich es nicht verdient hat, gerettet zu werden. Ihr Lieben, Gnade meint genau das. Man hat es nicht verdient. So, woher wissen wir das? Woher weiß ich das? Ganz einfach, weil das Neue Testament in Hebräer 11 Folgendes über die Glaubenshelden sagt. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ihr Lieben, das ist nicht nur eine Idee, das ist die Realität. Ja? So ist es. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und da können die Menschen sich auf den Kopf stellen, sie können sich auf die Nägel legen oder barfuß durch ganz Indien rumlaufen und sich die Haare wachsen lassen. Was weiß ich, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und dass er denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werden. Und als Erster, wer wird als Erster der Glaubenshelden genannt in Hebräer 11? Es ist Noah. Und dann sagt die Schrift, durch den Glauben, ihr Lieben, nicht durch Sündlosigkeit, nicht dadurch, dass Noah alles richtig gemacht hat. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt. Durch den Glauben. Und wenn wir nun in unserem Text hier aus 1. Mose 8 noch etwas zurückgehen, dann sehen wir, dass Noah nach seiner Rettung einen Altar baut. Wir lesen Vers 20, Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allerlei reinem Tier und von allerlei reinem Geflügel und opferte Brandopfer auf dem Altar. Das ist es, wie das Danken und das Ehren Gottes ganz praktisch im Leben Noahs zum Ausdruck gebracht worden ist. Noah baute einen Altar zur Ehre Gottes, weil er wusste, dass seine Rettung ein Gnadenakt Gottes ist. Er hat es nicht verdient. Gott hat es nicht befohlen, dass Noah das tut. Gott hat nicht gesagt, nun bau mal einen Altar zu meiner Ehre. Und deshalb beweist in seinem Handeln Noah diese grundsätzliche Ausrichtung seines Lebens, ja, dass er glaubt, dass er Gott vertraut. Nicht, dass er alles richtig macht, sondern dass er Gott vertraut hat. Er glaubte Gott und in seinem Glaubendleben dankte Noah Gott für die Gnade, die ihm widerfahren ist in der Rettung. Und das ist übrigens, wenn wir die Heilige Schrift studieren, das ist der erste Altar der Menschheitsgeschichte. Und Noah baut ihn. Opfer hat schon der Abel dargebracht, aber nicht auf einem Altar. Das ist der erste Altar. Und hier werden wir, oder möchte ich ganz praktisch werden. Ja, ihr Lieben, glauben wir Gott? Vertrauen wir Gott, wenn er sagt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und ihr Lieben, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir Gott glauben, dann werden wir keine Angst haben, dass die Erde in 12 Jahren oder 7 oder was aufhören wird. Auf gar keinen Fall. Vertrauen wir Jesus, der Gott ist, wenn er sagt in Johannes 10, Vers 11, ich bin gekommen, dass sie, die Menschen, das Leben und volle Genüge haben sollen. Und wenn Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, dass niemand zum Vater kommt, außer durch ihn. Oh, das kann man heute so einfach nicht sagen, auch in manchen Gemeinden nicht, dass Jesus der einzige Weg ist. Oh, das ist nicht politisch korrekt. Jesus war nicht politisch korrekt, er war die Wahrheit, er war die Wahrheit. Und er sagt, niemand kommt zum Vater außer durch ihn. So, wenn wir Gott wirklich glauben, vertrauen, auch im Hinblick auf unsere Rettung natürlich, dann muss unser Leben voller Dankbarkeit sein Gott gegenüber, muss unser Leben mit Dank überfließen. Unser Leben muss ein Altar der Dankbarkeit sein für Jesus. Sind wir dankbar? Sind wir dankbar? So, wir sehen also als Erstes, dass die Verheißung Gottes gegeben wurde mit dem Hintergrund der Sünde des Menschen. Ich habe ja einen zweiten Punkt, aber für diesen zweiten Punkt habe ich keine Zeit, den werde ich dann nächstes Jahr ansprechen, so der Herr will und wir leben. Wir sehen, dass die Verheißung Gottes gegeben wurde im Zusammenhang des Bundes. Auch das wäre wichtig durchzusprechen, aber dafür haben wir heute keine Zeit. Und deshalb möchte ich mit uns hier zum Ende kommen, und zwar mit einer Illustration. Viele von euch kennen vielleicht noch diese Peanuts-Cartoons, vielleicht auch nicht. Aber ein gewisser Carl Schulz, er hat diese Comics gemalt, und das Interessante war, dass immer wieder christliche, biblische Motive in diesen Cartoons verarbeitet wurden, und er hat das wunderbar gemacht. Interessant. Ich weiß nicht, aus welcher Richtung er kommt, aber in einer Episode sieht man dann in den Bildern, dort sitzt das Mädchen Lucy, hieß sie oder heißt sie, und Linus, das ist ihr Freund, sie sitzen gemeinsam an einem Fenster, ja. Und draußen ist es am Gießen, ja. So wie wir das in Kelowna bald nicht kennen, nur manchmal. Wirklich, es schüttet wie aus den Eimern gegossen. Und dann sagt diese Lucy, das Mädchen, sie sagt, meine Güte, schau dir diesen Regen an. Was, wenn die ganze Welt davon überschwemmt wird? Und daraufhin erwidert Linus Folgendes. Er sagt nach 1. Mose 8, Vers 9, interessant, nicht? Ist eigentlich kein christliches Cartoon. Es war weltbekannt, heute noch weltbekannt, und dann wird das verarbeitet. Ja, die Bibel, die Aussagen der Bibel werden in diesem Cartoons verarbeitet. So, Linus sagt, nach 1. Mose 8 und 9 ist die weltweite Flut nicht mehr möglich. Und dann sagt er weiter, Gott hat es verheißen, dass er die Erde nie wieder überfluten wird. Und daraufhin erwiderte Lucy, du hast mir eine große Last von meiner Seele genommen. Und Linus sagt seinerseits etwas sehr Tiefes. Er sagt, klare Theologie vermag das. Ihr Lieben, das ist die Antwort auf alle unsere Ängste als Menschen. Wir müssen, besonders als Kinder Gottes, eine klare Theologie, Lehre von Gott haben. Und wenn wir sie haben, dann erst wissen wir, wer Gott wirklich ist, was seine Absicht mit uns Menschen ist, wer wir als Menschen sind, besonders dann auch als Kinder Gottes. Das richtige Wissen über Gott und sein Wort hilft uns, unser Leben zu ordnen, hilft uns, unser Leben richtig zu orientieren. Was ist dann wirklich wichtig im Leben? So, die rechte Lehre von Gott hilft uns auch in unserem alltäglichen Verhalten, ja. Die rechte Lehre von Gott wird uns in die Demut bringen und in die Dankbarkeit, weil wir ganz genau wissen, wer Jesus Christus ist, was er vollbracht hat. Und ihr Lieben, eins ist klar, die Gnade in Jesus Christus haben wir nie und nimmer verdient. Wir haben ein sehr schönes Lied, das wir gemeinsam singen, von Philipp Friedrich Hiller. Er war ein Kirchendichter, ein Pfarrer des württembergerischen Pietismuses, und er dichtet es folgendermaßen, sehr richtig. Er sagt, ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein? Gott hat mich selbst mit ihm versöhnt und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Und was ist die Antwort? Erbarmung ist's und weiter nichts. Erbarmung ist's und weiter nichts. Haben wir Grund, dankbar Gott gegenüber zu sein? Ihr Lieben, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und lasst uns deshalb aufstehen und gemeinsam diesen Dank Gott darbringen, in dem Lied, das wir gemeinsam singen, Nun danket alle Gott. Glaubensharfe Nummer 11. Glaubensharfe Nummer 11, Nun danket alle Gott.